Frau Hubert, wenn Sie ins Kino gehen und einen Film sehen, was braucht ein Film, um Sie zumindest zu berühren, vielleicht zu begeistern? Was braucht ein Film, der Sie irgendwie als Zuschauerin zu fassen bekommt? Was muss der haben?
Er muss natürlich eine gute Geschichte haben, er muss schöne Bilder haben. Und am Anfang, wenn ich im Kino sitze, muss irgendwie so eine kleine Überraschung oder irgendwas eingebaut sein, dass ich denke, oh wow, also da lohnt es sich ja dann weiter dran zu bleiben. Und für mich gilt, ist das tatsächlich relativ häufig, wenn das nicht ausgesprochen wird, sondern sozusagen mit Atmosphäre, auch mit Musik, aber auch mit Blicken und Gesten und sowas erreicht wird. Also einfach, dass ich so ein Stück reingezogen werde.
Nun haben Sie ja aus beruflichen Gründen über viele Jahre sehr viele Filme gesehen. Nehme ich mal an, ich habe in einem Artikel über Sie, in einem Zeitungsartikel gelesen, Sie hätten 3 Filme pro Woche gesehen in den letzten 20 Jahren, 25 Jahren. Kommt das ungefähr hin?
Das kommt ungefähr hin, wobei man sich nicht vorstellen muss, dass es alles Filme sind, die ich im Kino gesehen habe. Wir bekommen, wenn junge Leute einreichen oder Leute, die noch nicht so eine große Filmbiografie haben, dann auch immer Beispielfilme, die sie produziert haben. Also es können Kurzfilme sein, es können lange Filme sein. Und natürlich, um diesen Personen gerecht zu werden, schaue ich mir diese Filme auch an. Und da ist eine Riesenbandbreite. Also das kann fiktional sein, aber es ist auch viel dokumentarisch dabei. Es kann lang sein, es kann kurz sein. Also da ist tatsächlich sehr viel dabei.
Das ganze Programm, eben was eben auch von Ihnen als Leiterin der Filmförderung Hamburg-Schleswig-Holstein über die Jahre begleitet, gefördert, weitergebracht wurde, das ist ja das, möchte ich sagen, was Filmförderung kann und was Filmförderung, was Sie auch die ganzen Jahre gemacht haben. Ist das sowas wie jemanden auf den Weg bringen, jemand ja, zu dem bringen, was er kann, zu seiner Höchstleistung? Ein Fußballtrainer würde sagen, seine Leistung abrufen, sich entwickeln. Ist das das Berufsbild?
Ja. Sie haben sicher recht. Also ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass das sich entwickeln können. Man muss dazu einfach wissen, dass, was weiß ich, ein Maler braucht eine Leinwand und Farben, ein Schriftsteller, also jetzt heute ein Computer, früher Schreibpapier und ein Stift. Aber um einen Film zu machen, braucht es ja sehr viel mehr Menschen, die zusammen an einem Strang ziehen müssen. Und also sehr viele Gewerke vereinigt das. Und um gerade jungen Leuten die Chance zu geben, zu zeigen, was sie können, ist Filmförderung auch dafür da, sowas wie Eintrittskarten in die Branche auch zu finanzieren. Natürlich, also ist Filmförderung nicht nur für junge Leute da, sondern auch dafür, überhaupt Filme herzustellen. Aber dieses Unterstützen am Anfang und sozusagen kontinuierlich an die Talente zu glauben und sie zu fördern, das denke ich, ist also sozusagen eine vornehme, eine wichtige, aber auch eine sehr schöne Aufgabe.
Wir kommen da später noch detailliert dazu. Das sind ja auch Sachen, die man einfach über ihre langjährige Tätigkeit sehr gut erzählen kann, welche Menschen sie begleitet haben. Ich zähle mal ein paar Filmtitel auf. Also Bibi und Tina, Absolute Giganten, Tore Tanz, Soul Kitchen, eigentlich alle Filme von Fatih Akin, viele von Detlef Buck, A Most Wanted Man, der in Hamburg gedreht wurde, der Ghostwriter von Roman Polanski. Das sind zum Teil Filme von Leuten, die ihren ersten Film gemacht haben, zum Teil Leute, die internationale Stars sind, die hier gedreht haben, die von ihnen gefördert wurden. Jim Jarmusch fällt mir dabei noch ein. Viele, viele verschiedene Filme. Ich habe noch eine Zahl oder zwei Zahlen, die ich hinterherlegen muss. 3000 Filme wurden in Ihrer Amtszeit gefördert, habe ich im Hamburger Abendblatt gelesen. 172,7 Millionen Euro wurden ausgeschüttet, erstmal vergeben, um etwas weiterzugeben. Das ist mächtig viel Geld.
Das ist mächtig viel Geld, wobei es auch wieder relativ ist, weil wenn Sie in dieser Zeit überlegen, was für Kulturförderung für Theater oder Oper ausgegeben wurde, dann ist das natürlich nur ein kleiner Bruchteil. Also 172 Millionen kriegen die Theater und Opern, also zumindest in anderthalb Jahren, also auch an Kulturförderung. Und Film, das sagte ich immer, ist natürlich auch wirklich ein Kulturgut. Das ist nicht nur einfach irgendwas, womit man sich unterhalten kann.
Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, im Fernsehen, in der Zeitung, womöglich sehen, ah, heute Abend kommt das und das im Fernsehen. Denken Sie sowas wie, haben wir auch gefördert? Oder ist das nichts, wo sofort bei Ihnen eine Lampe angeht?
Doch natürlich, wenn was im Fernsehen kommt, was wir gefördert haben, dachte ich, oha, das haben wir ja gefördert. Oder manchmal lese ich auch zufällig, dass irgendwo auf einem fernen Festival einen Film einen Preis bekommen haben. Und wenn der von uns gefördert wurde, dachte ich mir, ja. Also das freut mich, also für den Regisseur, für den Produzenten, also auch natürlich immer in weiblicher Form, aber das freut mich natürlich auch für uns, weil das ja so ein bisschen zeigt, also da haben wir also auch richtig getan, etwas zu unterstützen, was dann so eine Auszeichnung bekommt.
Wir sprechen, wie gesagt, gleich noch ein bisschen über die Filme, von wo an man sozusagen, wo man ansetzt als Filmförderung, wie Filmförderung überhaupt insgesamt funktioniert und was da in Einzelfällen zu großen Erfolgen geführt hat, wo man Leute wirklich auf den Weg gebracht hat. Ihr eigener Weg ist gar nicht so einfach. Wenn man jetzt das Berufsbild Leiterin der Filmförderung sieht, das gibt es natürlich in dem Sinne nicht. Da kann man keine Ausbildung für machen und ist es dann einfach irgendwann, Sie haben einen ganz eigenen Weg eingeschlagen. Sie sind, wenn ich das richtig gelesen habe, Sie kommen aus München und Sie sind Berufsschullehrerin geworden und haben erstmal Friseurin und Metallbauer unterrichtet. Das ist jetzt nicht der direkte Weg zur Filmförderung.
Nein,
Sie
wirklich
wollten was
nicht.
Ganz anderes werden eigentlich, oder?
Ja, ja, also das war natürlich der Grund. Ich bin nach dem Abitur nach Hamburg gekommen, habe erst Jura studiert und merkte dann so mit 20, oh je, also meine Kollegen gehen alle zu Repetitoren, also was damals sehr viel Geld kostete und ich hatte nicht so viel Geld zur Verfügung und dachte, nein, ich muss irgendwas machen, wo ich relativ schnell dann eigenes Geld verdiene und das war eben die Möglichkeit, wenn man freiwillig Mathematik dazu genommen hat, also dann an der Berufsschule zu sein und kurz nach meinem 23. Geburtstag habe ich an der Berufsschule gearbeitet. Was auch ganz interessant war, erst Maschinenschlosser 3,5 Jahre und danach 3,5 Jahre Friseure, aber es war wirklich nie mein Traumberuf. Ich war eher gerne so journalistisch unterwegs, habe hier und da auch mal einen kleinen Artikel geschrieben und dann dachte ich mir, bevor ich 30 werde, also ich kann nicht ewig das machen, was ich eigentlich nie machen wollte. Und habe dann gekündigt und bin dann über verschiedene Umwege dann tatsächlich zum Film gekommen. Also was ich mit 23 nie gedacht hätte, wahrscheinlich auch nicht mit 30. Aber als dann soweit war, habe ich mich gefreut und dachte, ja, hier bin ich ganz richtig.
Ja, wir können ja über die verschiedenen Stationen noch sprechen. Sie haben als Journalistin gearbeitet, Sie haben im Hans-Bredow-Institut für Medienforschung gearbeitet. Das sind ja schon mal nochmal ganz andere Sachen als Berufsschullehrerin. Klar, Sie haben gesagt, Sie müssten auch ein bisschen Geld verdienen. Man konnte da einsteigen und man konnte so irgendwie auch durchkommen dann. Und die Politik spielte eine große Rolle. War das für Sie, das war ja mehr als nur was, was man nebenbei machte. Das war ein echtes Anliegen von Anfang an, oder?
Ja, wenn Sie so wollen, bin ich natürlich auch ein Kind der 68er. Also ich war in München als Schülerin durchaus schon aktiv. Also es gab 67, 68 Demonstrationen, da habe ich dran teilgenommen. Ich habe natürlich in Hamburg also das fortgeführt und war dann hier auch politisch aktiv und war dann in der Bürgerinitiative gegen für Umweltschutz, also gegen Umweltverschmutzung. Und was ich ganz schön fand war, oder ganz, ja, also was für mich wichtig war, an der Berufsschule für Maschinenschlosser war ein Kollege als Freiberufler, der hieß Holger Strohm. Und der hatte damals dieses Buch geschrieben, Friedlich in die Katastrophe. Und ich habe das gelesen und dachte, ja, also Atomkraft ist ja nicht irgendwie was Harmloses. Und das war für mich wirklich tatsächlich auch ein ganz wichtiger Motor, mich damals also auch in den Bürgerinitiativen zu engagieren. Und wir machten ja große Demonstrationen in Brockdorf und wo auch immer. Und dadurch gehörte ich dann auch irgendwann also zu einem der Gründungsmitgliedern der Grünen hier in Hamburg. Und das war sozusagen immer ein wichtiger Strang, dieses politische Engagement, was natürlich auch viel Zeit gekostet hat, aber was wichtig war und was natürlich auch ein Punkt der Zeit war.
Ja, absolut. Aber das ist ja dann die GAL-Fraktion und wurde dann später, also die GAL sagte man ja in Hamburg, woanders sagte man ja die Grünen, das hat sich ja später dann nochmal geändert. Dann sind sie in ein Politikfeld gekommen, das muss man sich ja vielleicht auch nochmal vergegenwärtigen. Also ein Politikfeld, wo fast nur Männer waren, also die Ausnahme bestätigen die Regel, aber fast nur Männer waren, die wahrscheinlich auch dann älter waren. Und man darf sich das, glaube ich, dann so vorstellen mit blauem Bläser und Goldknöpfen quasi die Stadt unter sich aufgeteilt haben. Ich übertreibe ein wenig, aber und dann kam eine Gruppe von Frauen, es gab ja auch eine reine Frauenfraktion, die sehr erfolgreich und fast legendär politisch in Hamburg gewesen ist. Der haben sie angehört einfach mal. Das war bestimmt auch eine Überraschung für die Herren, oder?
Naja, bei den Grünen war das tatsächlich so, es gab in Hamburg die Alternative Liste und die Grünen. Also ich gehörte zu den Grünen, die man, also wenn man es so betrachtet, vielleicht so ein bisschen die gemäßigteren waren und die Alternative Liste waren die ein bisschen alter, radikaleren, aber im Grunde genommen, also man hatte dieselben Inhalte. Und bei den Grünen oder bei der GAL war schon relativ von Anfang an diese Quotierung. Das heißt also, wenn man für eine Bürgerschaftsliste oder eine Bezirksliste Kandidaten aufgestellt haben, dann war das tatsächlich 50-50. Wir hatten aber damals als Frauen gesagt, Adrienne Göhler, die hier ja dann auch mal HFBK-Präsidentin war, also war da schon diejenige, die da am meisten hinterher war und sagte, was ist denn, wenn wir in die Bürgerschaft mal mit ausschließlich Frauen einziehen? Und wir waren selber ein bisschen überrascht, dass das auf der Mitgliederversammlung der GAL dann tatsächlich Zustimmung gefunden hat. Es war ja nicht so, dass da nur die Frauen drüber abgestimmt haben, sondern es waren alle und sagen, ja, also das ist auf der einen Seite eine Provokation gegenüber sozusagen diesem üblichen Politik machen und auf der anderen Seite also auch ein Versuch. Also und dieser Versuch war es dann wert und 86 sind wir dann tatsächlich mit 13 Frauen in die Bürgerschaft eingezogen. Also was für mich so sogar ein bisschen schwierig war, weil ich hatte damals gerade den Wunsch, journalistisch woanders hinzuwechseln und das klappte dann nicht, weil ich als Bürgerschaftsabgeordnete dann diesen Job nicht zu 100% hätte wahrnehmen können. Aber dann kamen ja die berühmten Hamburger Verhältnisse von 86 auf 87 und Klaus von Dohnányi hat dann nach einem halben Jahr die absolute Mehrheit ganz für die SPD gewonnen. Also das war ein halbes Jahr mit dieser großen Frauenfraktion und dadurch, dass die Grünen damals ganz streng an dem Rotationsprinzip festgehalten haben, hieß es nach 2 Jahren und 2 Jahre war die Laufzeit einer Legislaturperiode, da kommt die nächste Hälfte dran. Und ich hatte Listenplatz 11 und für mich war eigentlich immer klar, ich wollte in die zweite Hälfte und nicht in die erste. Und ja, und dann war ich eben noch mal von 89 bis 91 in der Bürgerschaft.
Denken Sie an diese Zeit als eine Zeit voller, sagen wir mal, voller politischer Kämpfe oder voller, na, sagen wir mal, wertvolle Erfahrungen, die aber vielleicht auch nicht so schön waren. Wie denken Sie an diese Zeit zurück? Das ist ja eine politisch auch sehr, ja, heiß umkämpfte Zeit gewesen, auch gerade eben, weil die Grünen so einen neuen Impuls mitbrachten.
Also persönlich habe ich natürlich wahnsinnig viel gelernt. Ich habe natürlich auch gesehen, also als Opposition muss man sich das vorstellen, war natürlich unser Job, was es sozusagen auf dem Spektrum, wofür wir uns zuständig fühlten. Dazu gehörte natürlich auch Kultur, es gehörte Umweltschutz, es gehörten Initiativen gegen Volksbefragung und sowas dazu. Also dass wir das in der Bürgerschaft und über unsere Möglichkeiten, also auch in den Medien, also dann publik machten, weil als Abgeordnete hat man dann doch etwas mehr oder findet man etwas mehr Gehör, als wie wenn man sich als Normalo da irgendwie hinstellt. Und also ich fand die Palette wahnsinnig breit, die ich damals zu bearbeiten hatte. Und glücklicherweise hatte ich damals keinen Partner, weil das waren wirklich immer 7-Tage-Wochen. Und ich war auch im Eingabenausschuss, also wo sehr viele Eingaben behandelt wurden, also gerade von Flüchtlingen, die dann wieder abgeschoben werden sollten. Und die Sonntage verbrachte ich eigentlich immer mit dem Studium der Akten für diesen Eingabenausschuss.
Sie sind dann parallel oder dann danach ins Hans-Bredow-Institut gewechselt für Medienforschung. Was waren da Ihre Aufgaben?
Ich war schon im Hans-Bredow-Institut, als ich
Ach ja,
Bürgerschaftsabgeordnete wurde.
91 war es, ja.
Ja, also 91. Und das Hans-Bredow-Institut bringt immer noch heraus ein internationales Handbuch für Rundfunk und Fernsehen, wo sozusagen auf technischem und wissenschaftlichem Standort, was sozusagen ja weltweit dann Sache ist, inklusive aller Informationen, also dann in dieses Handbuch zusammengefasst wird. Und es gibt auch noch eine wissenschaftliche Vierteljahreszeitschrift, das hieß damals international, also Zeitschrift für Rundfunk und Fernsehen, wo eben Wissenschaftler über die Weiterentwicklung, also von Hörfunk und Fernsehen und neuen Medien berichtet haben. Und also ich war als Redakteurin dafür da, also das alles ordentlich zusammenzufassen und ja, zu redigieren und auch teilweise mit den Autoren zu sprechen. Und das Lustige daran war, als ich angefangen habe, das war 1981, da kam gerade 2, 3 Jahre später die Umstellung auf den Computer. Also das erste Handbuch mit ungefähr 4.000, 5.000 Adressen habe ich noch gemacht, indem ich ausgeschnitten habe und dann die Adressen aufgeklebt habe und halt immer schauen musste, also dass das tatsächlich alles korrekt ist. Und also beim Korrekturlesen musste man natürlich auch schauen. Also es wurde noch richtig, richtig gesetzt. Aber das war schon also eine ziemliche Umbruchzeit.
Und dann sind Sie, da ist natürlich dann das, worauf wir auch dann zusteuern, zum damaligen Hamburger Filmfonds gekommen, geholt worden von Dieter Kosslick, dem langjährigen Leiter und man kann, glaube ich, sagen, Spiritus Rector der Berlinale. Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass das Einstellungsgespräch bei einem guten Essen gelaufen ist, dass er gesagt hat, Eva, du kannst das schon. Ist das so gewesen oder wie war
Ja,
das?
wir kannten uns über meine Tätigkeit beim Hans-Bredow-Institut, weil immer wenn ich das internationale Handbuch nicht machen musste, das erschien nur zweijährig, habe ich mich an so Studien, die das Hans-Bredow-Institut gemacht hat, auch beteiligt. Und im Rahmen einer Studie durfte ich damals den Chef des Hamburger Filmbüros, das war Dieter Kosslick, interviewen und ich durfte auch Jula Trebitsch interviewen. Und beides hat mir großen Eindruck gemacht. Ich glaube, Jula Trebitsch damals noch mehr als Dieter Kosslick. Aber wir begegneten uns dann manchmal bei Premieren oder im Kino und so. Und als seine rechte Hand dann sagte, nein, sie wollte jetzt mal nach Amerika gehen für ein Jahr, da rief er mich an und sagte, hast du nicht Lust, das zu machen? Und ich wollte ihn überzeugen, dass ich das vielleicht kann, weil ich hatte bei Studio Hamburg damals ein Praktikum gemacht. Also ich hatte mich 4 Wochen vom Hans-Bredow-Institut beurlauben lassen, um da mal zu sehen, wie funktioniert eigentlich Fernsehen und Fiktionales. Und ich wollte ihm immer sagen, was ich alles schon gemacht habe. Und er sagte, komm, hör auf mit dem Quatsch. Also ich weiß, du kannst, das musst du mir gar nicht erzählen. Wenn du den Job haben willst, kriegst du ihn. Und so dachte ich mir, oha. Das war wirklich ein sehr ungewöhnliches Einstellungsgespräch.
Was hat Sie denn so sicher gemacht, dass das das Richtige ist? Sie haben es ja gerade schon gesagt, ich wusste oder ich wollte das ungefähr machen. Was hat Sie so sicher gemacht, dass das der richtige Weg sein könnte?
Naja, also wie gesagt, ich mochte aber wirklich rein als Amateurin überhaupt gar nicht professionell. Ich bin immer gern ins Kino gegangen. Ich war ein Jahr auch mal bei der Hamburger Rundschau, habe da als Redaktionsassistentin gearbeitet und sozusagen Feierabend, also auch nicht bezahlt, aber sozusagen Feierabend immer gerne mal Kinokritiken oder Filmkritiken geschrieben, also ganz kleine und so und dachte, das ist doch ganz schön und dass die Arbeit als Redakteurin beim Hans-Bredow-Institut, das hatte sehr viel mit also Schreiben, also Schriftverkehr und Telefonaten zu tun. Und ich dachte mir einfach, und damit habe ich natürlich recht behalten, wenn man bei der Filmförderung arbeitet, dann redet man mit den Leuten auch direkt. Sie stellen einem ihre Projekte vor und so. Die muss man natürlich auch ordentlich bearbeiten. Also muss also auch die Rahmendaten also in den Computer eingeben und all sowas. Aber sozusagen, man hat mehr diesen persönlichen Kontakt. Und ich dachte dann, wenn man Leute unterstützen kann dabei, also das, wofür sie wirklich brennen oder träumen oder sagen, was machen wollen. Also wenn man da mithelfen kann, dass sie das verwirklichen, das ist doch eigentlich ein wahnsinnig schöner Job. Und ich hatte auch große Lust, muss ich sagen, mit Dieter Kosslick zu arbeiten. Ich kannte ihn ja auch, als er in Hamburg, war er Chef dann des Filmfonds, also erst Hamburger Filmbüro, dann Filmfonds. Und er hatte hier auch mit anderen zusammen das europäische Vertriebskontor aufgebaut, also wo Hamburg wirklich eine Keimzelle dafür war, den Vertrieb von europäischen Filmen zu fördern. Da war er Präsident. Und also er war einfach sehr einfallsreich, super gut vernetzt. Und ich dachte, wow, von diesem Mann kann man wirklich richtig oder kann ich wirklich richtig viel lernen. Was auch so war, aber die Zeit war eben ganz kurz, weil er ging sehr schnell dann nach Nordrhein-Westfalen, wo ich glaube, die haben ihm dreimal so viel bezahlt, wie er in Hamburg bekommen hat, was ich natürlich verstehen konnte. Aber was schade war, weil ich hätte wirklich von ihm gerne noch länger gelernt.
Sie haben das schon erzählt, dieses Vertrauen haben, dieses Netzwerk, dieses mit Leuten zusammenarbeiten, etwas sehen, auf etwas setzen. Sind das so Fähigkeiten, die man für diesen Job unbedingt braucht?
Naja, also es schadet natürlich nicht, wenn man auch eine gute dramaturgische Ausbildung hat. Also ich kann mir vorstellen, dass heutzutage, wenn jemand also in den Bereich Filmförderung geht und die Studienmöglichkeiten also für den Filmnachwuchs sind ja sehr viel größer geworden, also dass man heute dann auch ein Studium der Produktion oder der Dramaturgie oder sowas hat, was garantiert nicht schadet. Bei der Filmförderung, also wir können gerne auch noch mal über den formalen Weg reden, aber sozusagen der spontane Weg ist, dass Leute auf einen zukommen. Das können Produzenten sein, das können auch Regisseure sein, manchmal auch Autoren, obwohl die meistens ziemlich schüchtern sind. Die sagen, also du, ich habe da einen wirklich tollen Stoff, ich habe da ein bisschen was zu aufgeschrieben, guck dir das mal an. Wäre das irgendwas, wo du dir vorstellen könntest, also dass dann die Hamburger Filmförderung mitgeht und so. Und bei jemand, den man gar nicht kennt, dann gucke ich mir, da guckte sich Dieter Kosslick sicher auch den Stoff an und hat sich davon noch erzählen lassen, wie stellst du dir denn vor, dass das umgesetzt wird? Also Dieter Kosslick war damals zum Beispiel Chef des Hamburger Filmbüros, als Detlef Buck mit seinem ersten Film kam, erst die Arbeit und dann. Und da wurde immer erzählt, naja, da kam so ein Jungbauer aus Schleswig-Holstein, der sagte, er wollte mal so einen Film machen und erzählte dann also den Leuten, die das begutachten sollten, was er so vorhat und wollte, ich glaube, es waren 20.000 oder 30.000 Mark. Und dann sagten sie, ja, kommen wir doch mal versuchen. Also, weil es war, also es war irgendwas drin, wo einige sagten, das sollte man ausprobieren. Und sozusagen solche Situationen passieren natürlich immer bei Filmförderung, dass man so, ja, versucht wird, also dass andere versuchen, einen neugierig zu machen. Und oft ist es dann so ein Bauchgefühl, dass man sagt, ja, komm, mach weiter, reiche dann auch ein, also geh den formalen Weg. Also wir versuchen dich dann zu unterstützen. Also mit wir meine ich jetzt, also mich als jetzt Geschäftsführerin früherer und dann auch die Kollegen, die das bearbeiten. Aber die Entscheidung selbst fällen dann ja auch Gremien aus Professionellen, die dann über die Schriftform, über das, was wir zusätzlich zu den Projekten erzählen, überzeugt werden müssen, dass das sozusagen die richtige Investition in ein bestimmtes Projekt ist.
Also bei Detlef Buck liegt es ja komplett auf der Hand, dass eben diese, das ist ja auch eine tolle Geschichte. Also
Ja.
jemand, der selbst eine Idee hat, der quasi auch dann ja selbst das gemacht hat, alles. Ich glaube, seine Oma spielt mit und er spielt selbst die
Ja.
Hauptrolle und das ist ja heute ein Kultfilm quasi. Aber ich weiß auch, dass der damals rumgereicht wurde und sowas wie, hör mal, hast du das schon gesehen? Das ist eine tolle Geschichte auch. Also nicht
Ja.
nur der Film ist gut, sondern auch, wie das Ding entstanden ist, ist
Ja.
einfach eine großartige Geschichte. Also hat auch so ein Gründungsmythos quasi so. Gab es auch so Momente, wo Sie in den Gremien oder von diesen Vorschlägen, die Sie bekommen haben, wo Sachen nicht geklappt haben, wo Sie gesagt haben, Mensch, das war doch ein Fehler am Ende? Gibt es so Sachen, wo Sie denken, das ist uns durch die Lappen gegangen oder das haben jetzt andere gemacht und wir hätten dabei sein können oder sowas? Gibt es das auch? Wie ein Verleger, der einen Bestseller nicht erkannt hat oder so?
Ehrlich gesagt kann ich mich daran nicht erinnern. Ich habe mich öfter schon gefragt, gibt das jetzt Filme, die wir abgelehnt haben, also jetzt mit Gremium, wir sind ja immer zu sechst. Und nee, also das nicht. Es gibt natürlich viele Filme, wo Ich dachte, oh, es wäre so toll gewesen, wenn Hamburg dabei gewesen wäre. Aber Sie müssen sich das so vorstellen, dass die Gremien ja nur auf Anträge hin entscheiden. Und wenn ein Stoff gar nicht eingereicht wird. Also ich fand zum Beispiel damals, als Das Leben der Anderen ins Kino kam, dachte ich mir, oh, das ist ein großartiger Film. Das war ein Erstlingsfilm. Und aber gut, der spielt in Berlin, da kam auch nicht Henkel von Donnersmarck oder seine Produzenten haben auch nicht in Hamburg angeklopft. Also das, damals dachte ich mir, schade, also dass wir solche Filme eben nicht bekommen und das gilt sicher auch noch für viele, viele andere. Aber da ist dann auch so ein bisschen die Regionalkonkurrenz, also wo werden welche Filme angefragt? Und teilweise oder sicher hat das auch damit zu tun, wie viel kann die Förderung überhaupt in Aussicht stellen, also ein Projekt, ein großes Kinoprojekt zu fördern. Und da hat Hamburg natürlich mit 11 Millionen Jahresetat gegenüber Berlin, Bayern, NRW, die alle über 30 Millionen Jahresetat haben und dann natürlich auch andere Summen gehen können, schon so ein bisschen so den Mantel einer armen Verwandten. Also man kommt dann erst hierher, ja, wenn man unbedingt hier drehen will, jetzt als auswärtiger oder ausländischer Produzent, also wenn man Hamburg oder Schleswig-Holstein als Kulisse braucht, das natürlich. Oder und da finde ich, hat eine Förderung immer eine große Verpflichtung, wenn das Produktionsfirmen sind, die in Hamburg sitzen, da erwartet man auch und auch zu Recht, also gerade wenn die Firmen hier auch schon länger sind, dass man so von seiner, ich sage jetzt mal Hausförderung, so das erste, ja sozusagen den ersten Baustein für die Gesamtfinanzierung kriegt. Weil wenn die Hausförderung nicht dran glaubt, wer bitteschön sollte sonst dran glauben?
Aber das Zweite ist doch dann sicher auch, ein Regisseur kommt aus dem Norden oder lebt hier oder so, ja, und hat einen Stoff, der hier spielt und möchte das gerne hier realisieren. Also hat quasi schon, denkt, da würde dann sicher so auch dieses Prinzip greifen, da müssen wir schon mal dabei sein, weil der hat schon mal hier, der will schon mal seine Füße hier auf die Erde stellen. Oder ist das dann so, sagen wir mal sowas wie, ja, Detlef Buck ist ein gutes Beispiel, Fatih Akin ist ein anderes Beispiel, ja, Sebastian, ja, Schipper, sowas in der Art. Nein,
da haben Sie total recht. Also Detlef Buck ist ja dann nach Berlin gezogen und hat da auch seine Ausbildung an der Filmhochschule gemacht. Aber natürlich solche großartigen Filme, wir können auch anders oder auch Männerpension, was ein Riesenerfolg war, oder auch Rubbel die Katz und Bibi und Tina, wo tatsächlich ein Teil von Bibi und Tina auch in Schleswig-Holstein gedreht wurde. Das ist dann, wenn man so will, so ein Vertrauter oder sozusagen auch so ein Kind hier der hiesigen Förderung. Und selbst wenn er dann in Berlin wohnt und da hauptsächlich arbeitet, also ist das für das Gremium immer ein Indiz gewesen, dass man das auch weiter fördern muss. Fatih Akin ist ja glücklicherweise immer noch in Hamburg, aber zum Beispiel seinen Film, den er gerade schneidet, Chick, nach Wolfgang Herrndorf, der spielt natürlich überhaupt nicht in Hamburg, der spielt in Berlin und ich glaube in Brandenburg haben sie gedreht, der schneidet aber den Film hier und da sind wir dann auch reingegangen und haben gesagt, wenn Fatih einen Film dreht, also ist das für uns auch eine Ehre und eine Pflicht, also da wenigstens mit etwas Geld zu unterstützen, dass er dann hier die Postproduktion und den Schnitt machen kann.
Ist das dann einmal so, dass ich mir das so vorstellen muss, Fatih Akin ruft an und sagt, Frau Hubert oder Eva wahrscheinlich, Sie sind wahrscheinlich schon lange bekannt und per Du, ich mache einen Film, bist du dabei? Hier ist das Exposé, das ist das dann so? Ist das so der kurze Dienstweg, wenn man sich lange kennt? Weil Fatih Akin ist ja ein wirkliches Gewächs, kann man sagen, aus
Absolut,
Hamburg.
Ja.
Mit Kurz und Schmerzlos und ersten Kurzfilmen und dann immer eine Stufe mehr, immer ein größeres Projekt gewagt, bis hin zu dem internationalen Film The Cut, der ja auch viel Gegenwind bekommen hat, aber ein großartiges Panorama international aufgespannt
Absolut,
hat.
Absolut, ja, ja.
Mhm. Ist das dann irgendwie sowas, wo man sagt, bei dem bleiben wir dabei? Das ist so eine Verpflichtung, wo man sagt, das ist unser Mann. Und ist gleichzeitig dann von Fatih Akin kommt dann, aber dann mache ich bei euch auch den Schnitt oder die Postproduktion oder so etwas in der Art. Ist das so ein Geben und Nehmen?
Sie sind schon sehr auf dem richtigen Weg. Also es gibt einmal, also Fatih wenn er ein neues Projekt hat, also kommt er vorbei. Und wie gesagt, ich war da nie alleine, sondern also mindestens also eine Kollegin der Förderreferenten also ist dabei und er stellt dann sein Projekt vor. Die letzten hat er ja auch selbst produziert, aber früher kam er dann also auch mit seinem Produzenten. Schick hat er jetzt auch einen Berliner Produzenten und dann sitzen wir am Tisch und er pitcht, sagt man ja neudeutsch, also dieses Projekt und so. Und dann sagen wir, klar, fertig, toll, reiche ein. Und die nächste Hürde ist dann, oder eine Hürde ist dann, wir haben 6 Gremiensitzungen im Jahr. Also wir haben 2 Gremien. Jedes Gremium tagt 3-mal, also sozusagen simpel gesagt, ein großes und ein kleines. Im kleinen Gremium werden Kurzfilme, Dokumentarfilme, sehr niedrig budgetierte fiktionale Filme gefördert und im Großen sozusagen alle Filme, die teurer sind von den Herstellungskosten als 800.000 Euro. Und die Produzenten müssen tatsächlich zu bestimmten Zeiten dann einreichen. Und dann gibt es ungefähr 6 bis 8 Wochen später die Sitzung. Und da sitzen wir dann zu 6 und haben, sagen wir mal, 30 Anträge auf Kinofilme. Es können auch Fernsehfilme gefördert werden, dann 10 Anträge auf Projektentwicklung, 20 Anträge auf Drehbuchförderung und nochmal 10 Anträge auf Verleihförderung. Sagen wir mal ein Antragsvolumen von 6 Millionen Euro oder 7,5 dürfte so ein guter Durchschnitt sein. Wir wissen aber, wir haben nur 2 Millionen zur Verfügung, maximal 2,5. Und dann muss das Gremium diskutieren, wer soll denn nun das Geld bekommen? Und wenn Fatih Akin kommt, so dann sagen wir, oder haben wir immer gesagt, Fatih, du weißt, du hast gute Chancen, weil alle im Gremium auch wissen, das sind ja nicht nur Hamburger, die da im Gremium sitzen. Also du bist ein Riesentalent, du bist ganz wichtig für Hamburg und so. Aber wenn du jetzt, was weiß ich, 600.000 willst und es ist die letzte Sitzung und es gibt nur noch 1,5 Millionen, kannst du, also da musst du, darfst du nicht böse sein, also wenn man da dann tatsächlich also auch einschränken muss. Also es ist dann so ein bisschen auch verhandeln, also ob das Geld, was für den Film gebraucht wird. Also es ist immer richtig, dass die Produzenten tatsächlich das aufschreiben, was sie brauchen, aber was halt auch oft nicht da ist. Und da fängt dann auch so eine klassische Verhandlungssituation an.
Also es ist natürlich zum einen eben dieses Vertrauen, das man haben muss und auch diese lange Bekanntschaft, vielleicht Freundschaft, aber eben auch, es bleibt natürlich immer ein Kontrollmechanismus durch die Gremien. Es muss natürlich, es geht nicht nur, ich sag mal, wie auf dem Viehmarkt zu. Man muss einfach auch sehen, wo man bleibt. Irgendwie muss irgendwie klarkommen. Sie haben auch eine Verantwortung natürlich für alle. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Tore tanzt. Ein Film, den niemand auf dem Zettel hatte und auf einmal in Cannes gelaufen ist. Als einziger Film, der eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen hat. War das so ein Film, wo Sie gesagt haben, da liegt was drin, das machen wir mal? Wie ist das gewesen?
Nein, wir fanden das Drehbuch sehr sperrig, sehr schwierig. Also Katrin Gebbe hat das ja nach einem tatsächlichen Fall, also sie hat den Fall recherchiert, das Drehbuch geschrieben. Also es geht ja um diesen sehr gläubigen Jesus-Jünger, der dann von einer, ich sag mal, sadistischen Familie sozusagen in den Tod getrieben wird. Oder er opfert sich also für die junge Tochter oder Stieftochter, die sozusagen tendenziell missbraucht wird. Und ja, da war das so, Katrin Gebbe hat an der Hamburg Media School studiert, also ist tatsächlich, also hat hier eine super Ausbildung als Regisseurin bekommen. Die Produzentin Verena Gräfe-Höft ist auch Hamburgerin, hat Produktion an der Hamburg Media School gelernt und ich finde, die machen, also hier unsere Filmausbildung, falls wir darüber auch nochmal reden, aber machen wirklich einen richtig guten Job. Und sie haben aber, also die Regisseure, Produzenten, Autoren, Kameraleute, also sie bekommen ihr Diplom mit einem 20-Minuten-Film. Und es ist dann ja auch ganz wichtig, um als Regisseur, Regisseurin, also dann in den Markt reinzukommen, dass man auch zeigen kann, man kann auch 90 Minuten. Und wie gesagt, wir fanden, also wir haben im Gremium lange über den Stoff diskutiert, fanden ihn sehr sperrig, haben aber gesagt, also die Regisseurin hat ganz tolle Studentenfilme gemacht. Wir hatten auch noch, das muss man auch sagen, das kam als also richtig Positivum dazu, das kleine Fernsehspiel des ZDF, die wirklich sehr innovativ und neugierig und auch mutig sind, also hatten auch Interesse an dem Stoff. Und da haben wir gesagt, nee, also egal was ist, also wir geben also dann in unserem sogenannten kleinen Gremium also dann auch Geld, damit sie weitermachen können und dass dieser Film dann entsteht. Und sozusagen, ich weiß noch, als die Produzentin, da saß ich im Auto, mich angerufen hat und sagt, stell dir vor, unser Film läuft in Cannes. Dann sage ich, das kann ja gar nicht angehen, weil wir dachten immer, das ist eigentlich der Klassiker für Berlinale, Perspektive junges Deutsches oder Perspektive deutsches Kinos. Da ist er abgelehnt worden. Also was die damals, also alle Beteiligten ziemlich frustriert hat. Und als dann die Nachricht kam, der läuft in Cannes, da war natürlich der Jubel groß. Und Un certain regard ist tatsächlich also eine tolle Sektion. Und er hatte dann auch viel Aufmerksamkeit. Der Film polarisiert. Also es war nicht nur so, dass er
das eindeutig ist ja fast schmerzlich, den zu sehen. Ja.
Positiv ja. war. Aber er ist zum Beispiel in Cannes schon in den USA verkauft worden. Und das war natürlich also auch sozusagen ein Ritterschlag für alle Beteiligten.
Ein anderer Film, aus dem wir jetzt einen Musiktitel hören wollen, ist von Katja von Garnier, die ja mit einem, ich glaube, es war auch ein Abschlussfilm mit abgeschrieben.
Das war ein Abschlussfilm.
Ein Abschlussfilm, einen großen, großen Kinoerfolg gehabt hat. Der war, glaube ich, noch gar nicht in 90 Minuten. Ich glaube, der geht nur 60 Minuten ja, oder ja. 65 oder so.
Absolut.
Und das ist ein weiterer Film, bei dem Katja Riemann spielt Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz und ich glaube, Jutta Hoffmann noch. Ein Film, der geschnitten ist wie ein Musikvideo, ganz große Erwartungen erweckt hat. Vielleicht hören wir erstmal eben den Titel, der heißt Catch Me und ist natürlich von den Bandits aus dem Film. Das war Musik aus dem Film Bandits von und mit Jasmin Tabatabai, Katja Riemann, Jutta Hoffmann und Nicolette Krebitz. Ein Film von Katja von Garnier, Bandits eben, der für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, weil er auch spektakuläre Bilder zu bieten hatte. Frau Huber, zum Beispiel wurde auf der Kühlbrandbrücke gedreht. Das wurde vorher nicht erlaubt und danach nicht erlaubt. Deswegen ist Bandits auch ein Bild, wo Hamburg im Kino gezeigt wurde. Ein spektakulärer Moment, oder?
Ja, ja, das war ein spektakulärer Moment und meine damalige Kollegin Christine Berg, die hier in Hamburg das sogenannte Location Büro, was sich jetzt Film Commission nennt, aufgebaut hat. Ich weiß, sie hat auch wahnsinnig dafür geackert und gekämpft, um diese Aufnahmen auf der Kühlbrandbrücke erlaubt zu bekommen. Und dieser Sprung von der Kühlbrandbrücke, das ist ja dann so mit Bungee Jumping und also dann am Schluss sind natürlich Stuntfrauen haben das dann gemacht. Aber das war schon also eine wahnsinnig aufregende Geschichte. Und ich weiß, also sie hat wochenlang daran gearbeitet, um diese Genehmigung zu bekommen. Und es war wahrscheinlich ein Sonntag oder so, also wo die Kühlbrandbrücke nicht so richtig befahren war, hat sie das auch bekommen. Aber ich finde, diese Hamburg-Bilder sind der Hammer. Also immer wieder, wenn ich die sehe, dann denke ich mir, das kann gar nicht sein, wie toll dann Hamburg aussieht. Aber das war schon wirklich eine ausgesprochen herausfordernde Produktion. Also für den Teil, ich sag mal, für den Servicearm der Filmförderung und der Servicearm der Filmförderung ist dafür da, dass man versucht, Hamburg als Stadt sozusagen so drehfreundlich und drehoffen wie möglich zu zeigen und da natürlich auch sozusagen das, was an Wünschen von den Produktionen da ist, also möglichst weitgehend zu erfüllen.
Das ist eine Zeit gewesen. Bandits ist aus dem Jahr 1997. Katja von Garnier hat vorher viele Zuschauer ins Kino gelockt mit Abgeschminkt, ihrem Abschlussfilm. Ja. Damals auch mit Katja Riemann in der Hauptrolle. Es war die Zeit, wo Sönke Wortmann Filme gemacht hat, die, auf die man gewartet hat, für die man ins Kino gegangen ist, auch zum Teil in Hamburg gedreht, mit Millionen Zuschauern, also mit dem Bewegten Mann beispielsweise, mit Kleinen Haie, der ja nun nicht in Hamburg gedreht ist, aber bestimmte andere Filme haben auch immer hier gespielt. Junge Talente sind so ein bisschen nachgerückt. War das so eine Zeit, wo man gedacht hat, endlich kommt das jetzt, was wir uns schon lange wünschen, nämlich dass der deutsche Film eine größere Rolle spielt im Kino? Oder wie haben Sie das damals erlebt?
Doch, auf jeden Fall. Also Sönke Wortmann, auch Tom Tück, was erster Film ist in Hamburg gefördert worden, die Tödliche Maria, das war damals noch vom Hamburger Filmbüro. Man sah so, dass junge Regisseurinnen und Regisseure jetzt kommen, also die tatsächlich auch ja eine modernere Handschrift haben. Also ich denke auch an Hermine Hundgeburt, die in Hamburg geblieben ist, die mit Im Kreise der Lieben, aber auch mit ihrem ersten Kurzfilm gezeigt hat, dass sie einen ganz besonderen, schönen, feinen, ein bisschen schwarzen Humor hat. Also das sind so Filmemacherinnen. Also viele haben ja dann auch selber ihr Drehbuch geschrieben, aber auch fremde Drehbücher verfilmt. Also die mit einer eigenen Handschrift dann in die deutschen Kinos gekommen sind.
Das Geld wird ja, wenn der Film erfolgreich ist, auch zurückgezahlt. Das wissen viele nicht. Viele denken, das ist irgendwie so eine Quelle, die dann irgendwie sprudelt und dann wird das Geld verteilt und dann ist das irgendwie weg. Aber das ist ja durchaus nicht so, wenn der Film sehr erfolgreich ist. Ich glaube, Detlef Buck hat immer mal Geld zurückbezahlt.
Absolut, ja, ja.
Das ist dann schon so.
Ja, ja, Bibi und Tina und Rubbel die Katz und so, da wurde natürlich Geld zurückgezahlt. Auch Fatih Akin hat für viele Filme Geld zurückgezahlt. Ich glaube, für Soul Kitchen sogar so ziemlich alles. Til Schweiger, Honig im Kopf, also hat die gesamte Fördersumme zurückgezahlt. Das ist so ein System, was ich auch richtig finde, dass wenn ein Film erfolgreich war, wird das Geld zurückgegeben und die Verabredung mit dem Produzenten ist dann, dass innerhalb von 4 Jahren, wenn wieder in der Region, also jetzt in Hamburg, Schleswig-Holstein, ein Film von der Produktion entstehen soll, dass dann dieses Geld dafür eingesetzt werden kann. Und wenn das nicht passiert, geht das in den allgemeinen Topf zurück.
Aber es werden auch internationale Produktionen gefördert, zum Beispiel von Jim Jarmusch.
Only Love Is Left Alive?
Ja, oder? Only Love Is Left Alive, genau. Ja. Da gibt es eine Szene, die in Hamburg gedreht ist, in Hamburg-Altona sogar, ja, direkt in der Nähe vom Filmbüro in der Nähe. Ja. Aber die im Prinzip, wo Hamburg gar nicht zu sehen ist. Warum muss man dann sowas noch fördern? Weil das Jim Jarmusch ist, weil man so jemanden unterstützen muss? Oder warum machen Sie das dann?
Ja, sozusagen die Vorgeschichte ist, dass die Produktionsfirma eine Kölner Firma ist, Pandora. Und als Produzent, wenn man sich überlegt, wie finanziere ich einen Film, dann gibt das ja die Bausteine, wo drehe ich, welche Teammitglieder stelle ich an, welche Schauspieler stelle ich an und wo postproduziere ich. Das heißt, wo wird geschnitten, wo wird gemischt, Musik eingespielt, Color Grading und all dieses gemacht. Und Pandora hatte damals sozusagen, ich glaube, 20 oder 25 Bausteine um diesen Film. Die waren also als deutscher Produzent haben sie Jim Jarmusch finanziert. Und hatten eben gesagt, also wir würden gerne noch, das ging damals um eine sehr kleine Summe, haben. Und dann haben wir gesagt, ja gut, da müsst ihr uns aber irgendwas für anbieten, was ihr hier in der Stadt dann auch macht. Also entweder für die Postproduktion oder zum Drehen. Und dann sagten sie, okay, dann drehen wir diese Musikclub-Szene in Hamburg. Also weil eine Förderung immer darauf achtet, dass wenn man Geld gibt, dass es hier in der Region auch ausgegeben wird. Und da müssen wir als Förderung auch immer drauf achten. Aber es muss auch einen gewissen Wirtschaftseffekt haben. Und das hatte der Jim Jarmusch-Film.
Also dass Leute, die hier für Film arbeiten, die hier auch dann davon leben können sozusagen. Dass diese Bühne offen hält quasi, ja. So diesen Markt.
Genau.
Ja. Wenn man ihnen zuhört, ist es so, dass sie natürlich ab und zu mal, merkt man auch, dass sie natürlich viele Leute kennen, sicher auch viele duzen, wie das dann eben so ist, wenn man sich lange kennt, mit einigen sicher befreundet sind. Aber was man nicht von ihnen kennt, aber könnten sie sicher einige bieten, sind Anekdoten. Also in dem Sinne, wo man sagt, als ich mal mit, ich sag mal jetzt bei Only Lovers Left Alive, mit Tilda Swinton da und da Kaffee getrunken habe, am Set war, ich weiß nicht wo, im Schneideraum mit Fatih Akin saß und so. Gehört das zu diesem Vertrauensverhältnis dazu, dass man eigentlich das nicht von Ihnen irgendwo gelesen hat oder in Interviews gehört hat?
Naja, also ich bin da wahrscheinlich relativ zurückhaltend und so auch relativ diskret. Also und ich finde dann immer, wenn die Leute so, also gerade Schauspieler werden ja nun von allen möglichen dann, also stürzen sich wie die Geier auf sie. Und dann finde ich das eher angenehm, wenn man so nett plaudern kann und ohne, dass man also von Schauspielerseite sich dann so bedrängt fühlt. Und ich habe mich immer gefreut, wenn es dann irgendwie auch mal ein Foto gab. Also Mads Mikkelsen, der dann irgendwann auch den James Bond Bösewicht gespielt hat. Das ist ein unglaublich netter Mann, mit dem man über Gott und die Welt und was man alles macht und wohin man in Urlaub fährt, reden kann und so. Das ist so normal. Also das würde ich dann auch nicht jetzt als Anekdote empfinden. Also was ich ganz hübsch fand damals war, als Star Wars rausgekommen ist, mit Ewan McGregor in einer dieser tragenden Rollen. Da hatten wir einen Film über die Lebensgefährtin von James Joyce gefördert. Der Film hieß Nora und die Innenaufnahmen wurden auf dem Studio Hamburg-Gelände gemacht. Und Ewan McGregor, der stoffelte da über dieses Gelände, trank seinen Kaffee und so, fühlte sich wirklich richtig wohl in Hamburg. Also weil keiner hinter ihm herrannte und man plauderte dann beim Kaffee und so. Und ich weiß, die Journalistin, ich glaube für den NDR hatte sie sogar ein Interview, für die war so, sagte, das kann doch gar nicht angehen. Ich habe hier gerade Ewan McGregor gesehen, kein Mensch beachtet den und sagt, ja, toll. Also das hat aber dann auch eine Qualität.
Ich will noch eine zum Ende auch eine persönliche Frage stellen. Ich merke schon, Sie sind natürlich jetzt aus Ihrer leitenden Tätigkeit raus, aber Sie sind natürlich nicht aus dem Umfeld raus. Sie sind weiter tätig, Sie werden sicher gefragt, was meinst du dazu? Wie ist das jetzt? Sie sind aus der einen Verantwortung raus. Was kommt für Sie jetzt? Ist das ein neues Kapitel? Ihr Mann, wenn ich das sagen darf, ist Wilfried Mayer, auch bei den Grünen lange aktiv gewesen, Stadtentwicklungssenator, eine prägende Figur auch bei den Hamburger Grünen. Sie können jetzt was ganz anderes machen. Was haben Sie vor? Was machen Sie?
Naja, also ganz bin ich sozusagen noch nicht raus, weil ich darf noch, was ich sehr spannend finde, das ist sozusagen ein bisschen andere Tätigkeit, in so einem Beirat bei dem Fernsehsender Arte bin ich für die nächsten 3 Jahre. Also da spricht man über das Programm und was ich ganz besonders spannend daran finde, weil ich bin in diesem Gremium, wo 8 Franzosen und 8 Deutsche sich dann jeweils so als Programmbeobachter 4-mal im Jahr treffen und das ist total spannend, weil die Deutschen oft einen völlig anderen Blick auf die Programme haben als die Franzosen. Und ich freue mich immer, also wir bekommen vorher gesagt, welches Segment aus dem Arte-Programm diskutiert wird. Und ich freue mich dann schon immer und bin total gespannt, also wie die Diskussionen dann sein werden. Und Schleswig-Holstein hat mich, was mich auch sehr gefreut hat, berufen in die Filmbewertungsstelle. Also da habe ich dann aber noch meine Feuerprobe. Also die erste Sitzung ist erst im Herbst. Ich bin auch noch in einer Jury Filmkunstpreis oder ja, der Preis für Filmkunst Schleswig-Holstein, also bin ich auch berufen worden, was ich auch toll finde. Und ich gehe zum Beispiel auch wahnsinnig gerne ins Theater. Und da habe ich jetzt mehr Zeit und ich habe aber auch mehr Zeit, um ins Kino zu gehen, weil dieses ganz schnell Filme zu Hause sichten, weil Anträge vorliegen und so. Das muss ich jetzt nicht mehr. Jetzt kann ich all die Filme ansehen und ich finde, Filme sieht man einfach am besten im Kino und das werde ich mit Sicherheit machen.
Dafür wünsche ich Ihnen schon mal alles Gute. Ich habe jetzt nachgelesen, wie das bei dem Abschlussfest war sozusagen. Es gab ein großes Fest für Sie im St. Pauli Theater in Hamburg mit diversen bekannten Regisseuren, die da natürlich waren. Hermine Hundgeburt haben Sie vorhin schon erwähnt, die war da. Detlef Buck hat eine Rede gehalten, so habe ich das nachgelesen und hat gesagt, ich möchte eigentlich gar keine Rede halten, weil ich möchte nicht, dass Sie gehen. Das ist schon ein sehr schönes Kompliment, oder?
Das ist total schön. Ja, diese Abschlussfeier fand ich total bewegend und es hat mich wochenlang noch beschäftigt. Und was ich ganz toll finde, war, dass eine Kollegin hat mir dann noch eine DVD gegeben, weil ihr Mann die gesamte Aufführung, das sind immerhin 2 Stunden und 11 Minuten, also diesen Theaterabend gefilmt hat. Und wann immer ich dann Sehnsucht kriege nach den Leuten, die ich vielleicht nicht mehr so oft sehe, dann kann ich mir das anschauen und so. Und fand ich wirklich ganz, ganz toll.
Eine Frage habe ich noch, und zwar, wenn man, das gibt es auch manchmal im Kino, im Metropolis-Kino hier in Hamburg zum Beispiel oder woanders in Programmkinos, gibt es manchmal sowas wie Hamburg im Film oder so, ne? Also sowas wie aus den 20er, 30er Jahren oder Hamburg im Film in den 50ern oder so etwas in der Art. Man könnte jetzt Hamburg im Film die Eva-Hubert-Jahre sagen. Also mit St. Pauli-Nacht, mit Absolute Giganten von Sebastian Schipper, ein ganz großartiger Hamburg-Film, ja. Und viele andere.
Gegen die Wand, Soul Kitchen.
Ja. Das sind so Sachen, das könnte man durchaus sagen. Ist das etwas, worauf Sie stolz sind?
Natürlich bin ich darauf stolz. Also jetzt nicht so sehr auf mich, aber dass diese Filme in der Zeit entstanden sind, das freut mich natürlich. Und Sie haben also genau die erwähnt, die ich dann als Hamburg-Filme sehen würde. Ich würde jetzt natürlich auch noch sagen Most Wanted Man, weil internationale Produktionen sind für die Stadt wichtig. Also wenn a Most Wanted Man oder Kick It Like Beckham mit dieser spektakulären Hamburg-Sightseeing-Fahrt und so dem ersten großen Auftritt von Keira Knightley in über 40 Ländern der Welt gespielt wird oder James Bond, der Morgen stirbt nie. Also dann ist es doch auch toll für Hamburg.
Vielen Dank, Frau Hubert.
Auf Wiedersehen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.